Menschen brauchen Hoffnung. Und wenn sie die nirgendwo mehr finden, dann haben die Terroristen gewonnen.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Dr. Michael Blume. Er ist ein Mensch zwischen religiösen Welten. Und dabei stehen ihm gelegentlich Himmel und Hölle vor Augen. Als Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg berät er die Regierung in Land und auch im Bund. Bundesweit geschätzt ist er und er hat eine bewegende Geschichte. Michael, großartig, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch.
Danke, dass ich bei dir sein kann. Schön, dass wir uns wiedersehen.
Sehr schön. Sag mal, erste Frage, welche Bücher liegen gerade auf deinem Nachttisch?
Es liegt da gerade ein Roman, es liegt dort gerade ein Buch über künstliche Intelligenz und ich gebe es zu, es liegt auch ein Comic.
Ich wusste es, dass es eben nicht eines ist, sondern dass du da mehrere liegen hast. Du bist schon so ein bisschen ein Büchernerd und liest und überhaupt Mediennerd, ne?
Absolut. Also ich war als Kind einmal schwer krank und noch nicht religiös damals, aber hatte einen schönen Traum gehabt von Engeln. Und ich habe damals im Krankenhaus noch vor der Schule lesen gelernt. Und das war die Welt ohne Schmerzen. Und ich habe nie wieder aufgehört. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht etwas lese. Und tatsächlich, ja, lesen habe ich mit Comicbüchern gelernt.
Okay, da werden viele Eltern aufatmen. Wobei manche ja froh wären, wenn die Kinder Comics lesen würden. Aber das gehört auch ein bisschen so zu unserer Generation, ne? Dass man Comics gelesen hat so früher. Und
ja, es gab ja auch mal Ängste vor Comics, ja, vor jedem neuen Medium gab es Ängste.
Immer.
Mein Papa hat Zeitungen ausgetragen, ich habe dann auch später immer die Sonntagszeitung ausgetragen, die gibt es jetzt ja gar nicht mehr, die Sonntag aktuell hieß die damals. Und so, mein Traum war es mal Schriftsteller zu werden, ich habe mich immer gefragt, was man da stellt. Ja, und du sagst es richtig, also Medien sozusagen von der Sprache bis jetzt künstliche Intelligenz, das ist eigentlich das, was meinen Alltag bestimmt, ja.
Du bist Medienmensch, du bist ein gebildeter Mensch, du hast eine fantastische Lebensgeschichte, auch eine tolle Liebesgeschichte, von der wir noch hören werden. Aber du hast einen Job, der echt schwerwiegend ist. Es geht als Antisemitismusbeauftragter um ernste, tief ernste Dinge. Ich steige mal gleich so richtig ein. 7. Oktober des letzten Jahres hat die Welt verändert, nicht nur in Israel. Und du bist seit März dieses Jahres nicht nur Antisemitismusbeauftragter, sondern Beauftragter für jüdisches Leben. Warum diese Ergänzung?
Ja, es ist also tatsächlich so, Antisemitismusbeauftragter, da steckt der Sem drinnen, ja, der Noah-Sohn, den werden einige noch kennen. Und in der jüdischen Überlieferung ist es der erste Begründer einer Schule. Das Judentum ist die erste Religion der Alphabetisierung und Bildung. Und es bedeutet umgekehrt aber auch, dass ganz viel Hass, wenn irgendwas schief geht auf der Welt, dann ist für Antisemiten immer klar, Juden sind schuld. Ja? Mhm. Und zum Beispiel auch die Kreuzigung Jesu, ja, ist eine römische Todesstrafe und steht auch im Bekenntnis ganz klar drin, das war Pontius Pilatus. Trotzdem habe ich täglich mit Leuten zu tun, die sagen, die Juden haben
Juden, Jesus. Die Jesusmörder.
Genau, ne? Juden, die Jesusmörder. Und deswegen ist das so ein bisschen das Heftige an meinem Job, an der Beauftragung, dass ich quasi ständig gegen einen Hass ankämpfe, der Jahrtausende alt ist, der immer wieder kommt in immer neuen Formen und der vor allem medial auch immer wieder neu auftritt. Wenn du denkst, die Nazis zum Beispiel, die hatten auch so Theresienstadt, die hatten so ein genanntes Vorzeigekonzentrationslager fürs Internationale Rote Kreuz, wo sie die Öffentlichkeit getäuscht haben. Die heutigen Antisemiten, der Islamische Staat zum Beispiel, die Hamas, Hisbollah und so, die posten das direkt. Die jagen ihre Terrortaten auch am 7. Oktober direkt rein ins Netz. Das ist innerhalb von 10 Minuten bei uns auf den
Schulhöfen. Und zwar in aller Brutalität und Grausamkeit.
In aller Brutalität. Ja. Und ich kann dir sagen, die Kids wissen schon, wo sie das angucken können, auch wenn man ihnen sagt, tu das nicht. Ja, das heißt, das ist innerhalb von 10 Minuten auf den Schulhöfen. Und am 7. Oktober war es also so, ich war gerade aus den USA zurück, habe dort Vorträge gehalten, eine ganz gedrückte Nation erlebt, auch jüdische Freundinnen und Freunde, die gesagt haben, sie wissen nicht, ob die Demokratie in Amerika noch stabil ist. Und dann wird das Land angegriffen, wo natürlich viele jüdische Menschen gesagt haben, wenn es schief geht in Europa, in den USA, wo auch immer, dann kann ich ja immer noch nach Israel zurück. Und genau das wurde ihnen sozusagen genommen.
So,
das heißt, du kannst dir eine richtige Erschütterung vorstellen. Und ich bin dann 3 Wochen ohne Wochenende durchgearbeitet und habe mich diesem Hass entgegengeworfen. Und das war schon brutal. Ja.
Du wirfst dich dem Hass entgegen. Das ist ja so ein bisschen, da wird schon deutlich, was du machst. Das ist nicht irgendein Job, sondern es betrifft dich ganz als Person, weil du das mit Leib, Seele und mit sehr viel Hirn auch tust. Aber es ist ein Kampf nicht nur gegen Windmühlen, sondern gegen Abgründe, gegen Mächte.
Exakt, ja. Also weißt du, letztlich ist es so, dass wir Menschen haben im Wesentlichen nur 3 kognitive Grundeinstellungen. Entweder wir sind relativistisch, Also das, was mir gut tut, ist gut. Das, was mir weh tut, ist schlecht. Und nicht weiter drüber nachdenken. Das ist unsere Grundeinstellung. Und sehr viele Menschen wachsen darüber auch nie hinaus. Oder eben, wir werden dualistisch. Das ist dann quasi, wir unterteilen die Menschheit in Freunde und Feinde. Wir sind die Guten, die anderen muss man vernichten. Mhm. Das kann dann bis zum Antisemitismus gehen. Das ist quasi die Krone des feindseligen Dualismus. Oder eben, wir schaffen es, den dialogischen Monismus. Das ist, was wir beide gerade versuchen. Das heißt, hey, ja, okay, es gibt auch mal unterschiedliche Auffassungen, es gibt auch mal Streit, aber wir sind trotzdem Kinder eines Vaters sozusagen. Wir sind trotzdem, wir haben eine Menschenwürde, sind im Bilde eines Gottes geschaffen, wie es in der Bibel heißt. Und auch wenn wir unterschiedliche Auffassungen haben, macht uns das nicht zu Feinden. Und das ist natürlich, das ist natürlich durch digitale Medien, die Hamas und so, weißt du, denen ist es ganz egal, wenn 90% auf dem Schulhof gegen sie sind. Wenn sie nur 10% auf ihre Seite kriegen.
Das reicht ja. Das genügt ja.
Genau.
Für Extremismus reichen immer ein paar. Aber lass
das
noch mal kurz.
Das spaltet total.
Genau. Alle. Ja. Ich will noch mal kurz zurück. Beauftragter für jüdisches Leben in Deutschland.
Ja.
Wie hat der 7. Oktober das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland verändert?
Also besonders schlimm war es für die Studierenden, gerade auch für die eher linksorientierten, die eher säkularen, weil denen teilweise die Freundeskreise weggebrochen sind. Also genau die Leute, die eigentlich immer gesagt haben, nie wieder und haben sich dann geweigert, nie wieder ist jetzt. Oder einer der traurigsten Hashtags aus der Zeit war Me Too unless you are a Jew. Also Me Too war die Bewegung gegen Sexismus, dass Frauen nicht angegriffen werden dürfen. Und dann wurde plötzlich verharmlost der Vergewaltigung von Frauen durch die Hamas. Und dann entstand diese sehr traurige...
Das ist Wahnsinn.
Ja,
Wahnsinn.
Selbst Judith Butler, also eine Philosophieprofessorin selber mit einem jüdischen Hintergrund, hat dann in Paris plötzlich damit angefangen zu sagen, naja, es sind ja Widerstandskämpfer. Und
große Gender-Theoretikerin Judith Butler.
Genau, da wird alles dekonstruiert, bis nachher keine Wahrheit mehr übrig bleibt. Und die Nadja Murad, eine Jesidin, die hat in den USA studiert und ich habe ihr gratuliert und sie hat mir erzählt, in einem Seminar ist es ihr passiert, dass Leute gesagt haben, it's empowering to be with Daesh, also es ist ermutigend, sich dem IS anzuschließen und sie musste dann als Jesidin, die Gewalt erfahren hat durch diese Terroristen, hinstellen und den amerikanischen Studierenden erklären, das ist gar nicht empowering, das sind keine Freiheitskämpfer, keine Widerstandskämpfer, das sind Terroristen und die würden euch linke Studierende als allererstes auf den Baumkran knüpfen, da ist nichts mit queer, da dürfte auch nicht Fridays for Future in Gaza demonstrieren.
Ja. Alle Freiheiten sind
alle
einfach
Freiheiten
komplett
sind
weg.
Aber in diesem dualistischen Denken, wenn du erst einmal da drin bist, der Norden, der böse Norden und die Israelis sind immer schuld und das sind alles Rassisten, dann kippt das natürlich und diese Polarisierung haben wir. Ich will auf der anderen Seite aber auch sagen, dass es natürlich auch ganz viel Solidarität gibt, dass ganz viele Leute auch zusammenrücken, auch zum Beispiel muslimische Leute, jüdische, christliche, muslimische Leute. Man wird wahrscheinlich im Rückblick sagen, jetzt entscheidet sich, wer wirklich Freund, Freundin war oder wer in der Not die Leute im Stich gelassen hat. Und da war genau der Wunsch deswegen auch von den jüdischen Gemeinden schon länger, aber dann auch vom Landtag, dass sie gesagt haben, der Blume ist ja nicht nur gegen etwas.
Er ist ja für etwas,
nämlich dass wir eine gemeinsame Zukunft haben, dass wir in einem Land leben, wo es okay ist, jüdisch, christlich, muslimisch, nicht religiös zu sein.
Ich finde das übrigens einen ganz guten Move, dass wir eben nicht immer nur warnen, pass mal auf, da ist eine rote Linie, da ist eine rote Linie, sondern was Positives entfalten und sagen, das ist der Raum, in dem wir uns bewegen, lass uns dafür eintreten.
Deswegen finde ich ja das Hoffnungsmensch so toll.
Ja,
weil
ich
es
auch.
Es ist ja, weißt du, es geht bis in Cyberpunk, werden einige vielleicht schon mal gehört haben. Na, früher hat man gesagt, ja, die Technik wird uns alle vereinsamen und vernichten. Jetzt gibt es Solarpunk, wo die Leute sagen, lasst uns mal eine Welt ausdenken, in der wir nicht mehr von fossilen Rohstoffen abhängig sind, in denen wir friedlich, spirituell zusammenleben können. Menschen brauchen Hoffnung. Und wenn sie die nirgendwo mehr finden, dann haben die Terroristen gewonnen. Warum nennt man sie denn Terroristen? Sie verbreiten Terror. Und das beste Mittel gegen Terror ist Liebe, Glaube, Hoffnung. Und ich glaube manchmal, dass wir in der christlichen Tradition, wir sind ganz stark, was Glaube angeht, Theologie, da macht uns keiner was vor. Liebe, naja, da haben wir auch manchmal mehr gepredigt als gelebt. Aber Hoffnung, das ist das, was wir noch entdecken müssen.
Und da haben wir eigentlich allen Grund dazu. Darüber wollen wir reden. Es gehört zu diesem Podcast, lieber Michael, eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Ich stelle dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine. Die sind nicht immer ganz tiefsinnig, aber manchmal auch nicht völlig unsinnig. Also, erste Alternative, Stuttgart oder Berlin?
Stuttgart.
Schwabe.
Ja, ich bin oft in Berlin und ich habe auch Berliner Freundinnen und Freunde, aber ich bin jedes Mal froh. Ehrlich gesagt, ich kann es ja mal bekannt machen, es gab auch schon Jobangebote aus Berlin, sehr attraktive in der Politik. Ich habe gesagt, nein, ich bleibe in der Lage.
Welche waren das?
Das darf ich nicht sagen. Aber es war mal der Bundestag dabei.
Ich muss nachfragen, ist ja klar. Festen oder Fasten?
Oh, tatsächlich Fasten. Also ich feiere natürlich auch gerne, aber ich mache zum Beispiel manchmal Digitalfasten, wo ich mal zwei, drei Tage nicht im Internet bin, sondern wieder oder auch mal eine Woche, aber irgendwas macht man dann schon wieder. Aber wirklich mal wieder auf das Wesentliche zurückkommen. Und meine Frau ist ja Muslimin, wenn Ramadan ist und wir haben beide einen Tag frei, dann fasten wir sogar gemeinsam.
Siehst du, nächste Alternative ist nämlich Weihnachten oder Zuckerfest?
Weihnachten. Also wir feiern Weihnachten zusammen, die ganze Familie. Wir laden auch nichtchristliche Freundinnen und Freunde ein, dass sie... Du glaubst gar nicht, wie viele Leute in Deutschland leben und noch nie Weihnachten gefeiert haben und wie schön es ist. Und die machen dann das ganze Programm mit, das heißt also dann Essen, Kirchgang, Gottesdienst, dann am Abend Flöte, Lukas-Evangelium,
also Weihnachtsbaum. Also ganz klassisch,
Weihnachtsgeschichte. Ganz klassisch, bei uns gibt es schwäbische Weihnachten und ich kann dir sagen, muslimische, jesidische, nicht religiöse Freundinnen und Freunde sind oft ganz begeistert.
Glauben oder wissen?
Beides. Ich glaube, um wirklich zu wissen, musst du auch immer wissen, wo das Wissen aufhört. Und um wirklich zu glauben, musst du auch einiges wissen. Also von dem her sind das für mich Ergänzungen. Ich bin ja Religionswissenschaftler, du bist ja Theologe, also du bist sozusagen eher, kommst von der Glaubensseite.
Ich komme vom Glauben her.
Genau, meine Doktorarbeit war Religion und Hirnforschung zum Beispiel.
Ja, auch spannend. Ja, irre.
Aber
ja.
Am Ende des Tages sage ich, die beiden hängen zusammen.
Grün oder schwarz?
Ich bin schwarz, also Christdemokrat, kann aber...
Du hörst es sofort politisch, ne?
Ja, klar, natürlich. Also das war ja damals auch die Robe vom Zentrum, hat man sich ja drüber lustig gemacht. Das sind alles die Priester im schwarzen Mantel, da kommt es her. Aber ich kann natürlich sehr gut auch mit Grünen. Generell sind andere Demokratinnen und Demokraten, FDP, SPD, nie Feinde, sondern sie sind Leute auf dem gemeinsamen Weg. Auch Freie Wähler würde ich dazu nehmen. Also von dem her mit Begeisterung Demokrat, aber eben Christdemokrat.
Sachbuch oder Instagram?
Sachbuch. Ich bin privat jetzt aus Instagram rausgegangen. Ich glaube, dass wir viel zu viel...
Ja, ne? Ich hab dich plötzlich vermisst.
Ja, ich habe das entschieden. Ich bin ja auch aus Facebook schon mal rausgegangen. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, dass wir zu viel Inhalte für Datenkonzerne produzieren. Und wir sollten raus ins öffentliche Internet. Blogs, Podcasts, Hoffnungsmensch. Wir müssen Videocast...
Hier bist du genau richtig.
Genau. Michael. Ich möchte nicht mehr so viel meiner Zeit dafür geben, um Konzerne noch reicher zu machen. Und deswegen Plädoyer, raus aus Instagram und Facebook und Co., vor allem aus TikTok, wieder zurück ins echte Leben und ins Fediversum, wie man sagt, ins öffentliche Internet.
Rückzug oder Kreuzzug?
Rückzug wäre falsch, weil das würde ja bedeuten, sich rauszunehmen. Kreuzzug wäre falsch, wenn ich es als Krieg verstehe. Karl Popper, interessanterweise, der große humanistische Philosoph, hat einmal gesagt, dass es darauf ankommt, dass wir Menschen das Kreuz tragen, das Kreuz der Wahrheit, dass wir uns der Wahrheit stellen. Und in diesem allgemeinen Sinn, ja, wo ich jetzt gar nicht mal nur christlich, sondern dass ich sage, dieses Kreuz der Wahrheit, das wäre das dann sozusagen eine Art des Kreuztragens, mit dem ich mich identifiziere.
Dem könnte man auch noch nachsinnen, aber ich schiebe die letzte Alternative nach und die wäre dann ganz persönlich, rote Rose oder weiße Geradie.
Ja, das
da gibt es eine Geschichte
genau,
dazu.
Genau, die Geschichte, Andreas Malessa hat sie ganz toll recherchiert, das ist bei mir tatsächlich die weiße Geranie. Ja.
So, und zwar hat das mit deiner Frau zu tun, wie du deine Liebe erklärt hast. Da wart ihr beide noch Schülerinnen und Schüler und du standest mit einer weißen Geranie in der Hand vor der Haustür der Wohnung, wo dieses Mädchen gewohnt hat.
Ja, genau. Also wir waren Mitschülerinnen und Mitschüler und ich hatte nur gemerkt, dass Sarah aus irgendeinem Grund traurig ist. Ich hatte keine Ahnung, dass ich dafür der Grund sein könnte. So eine hohe Meinung hatte ich von mir noch gar nicht, weil ich sozusagen noch sehr unsicher war. Ich merkte nur, das Mädel ist traurig und deswegen wäre eine rote Rose dann auch vermessen gewesen aus meiner Sicht. Und so habe ich dann...
War die Vorstufe sozusagen.
Genau.
Die
weiße Geranie. Ich habe meine Geranie geschnappt und bin einfach zu ihr gefahren. Aber sie war eben weg mit ihrer Schule.
Sie war nicht da. Ne?
Sie war nicht da.
Du standest mit Herzklopfen vor der Tür und dann machen die Eltern auf.
Genau.
Und sie ist gar nicht da.
Schmunzelten, weil die wussten natürlich mehr schon als ich und haben mir dann aber gesagt, leider ist sie weg in Oppenau im Schwarzwald mit ihrer Schule.
Schullandheim, ne?
Schullandheim. Und dann habe ich tatsächlich das Auto von den Eltern geschnappt und bin im Schwarzwald gefahren. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Geranie, die darf jetzt nicht verwelken, die muss in die Hände von Sarah.
Das sind aber so 100 Kilometer oder so, ne? Oder bist du da gefahren?
Ja, und ich hatte blöderweise auch die Handbremse ein bisschen angezogen. Die hat es ein bisschen verschmirgelt. Damals hatte man, also es war, im Nachhinein haben alle viel drüber gelacht. Aber tatsächlich habe ich Sarah angetroffen. Sie hat erstmal mit mir geschumpft, warum ich so weit gefahren bin.
Du warst also, du kamst da an in diesem Schullandheim.
Ja.
Das war so eine Art Kloster oder so. Dann kam eine Nonne raus oder?
Ja, genau. Also es ist so, Sarah war an einem katholischen Gymnasium. Ja. Wir haben ja hier in Stuttgart Mater St. Agnes, Franziskanerinnen, wunderbare Schule. Und deswegen waren auch Nonnen dabei bei diesem Schullandheim. Und eine hatte mich dann auch entdeckt. Und so fand also unsere Begegnung unter den Augen von ich weiß nicht wie vielen Schülerinnen und Nonnen
statt. Ich finde das großartig. Da kommt so ein Junge aus Stuttgart angefahren mit einem Auto, das schon aus dem Motor raucht, weil Handbremse angezogen, mit einer nicht mehr ganz frischen weißen Geranie in der Hand.
Ganz genau.
Und möchte Sarah sprechen.
Genau. Und sie hat dann erstmal geschimpft, was machst du denn hier? Aber es war genau das Richtige, weil sie damit, wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich erfahren, dass ich der Grund für ihre Trauer bin und ich habe mir dann vorgenommen, ich will nie wieder ein Grund für ihre Trauer sein.
Warum war sie traurig?
Naja, weil sie gedacht hat, das wird nicht klappen. Also,
mit euch beiden?
Ja, weil natürlich, ich war noch nicht religiös, ich war auch noch nicht mal christlich getauft sie wiederum Muslimin sie hat einfach gedacht, sie muss sich da von mir lösen. Wir waren ja befreundet, wir waren ja noch kein Paar. Aber stattdessen sind wir dann ein Paar geworden und ich bin ja dann auch später christlich geworden und wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet, haben 3 gemeinsame Kinder und ich würde die Garanie sofort wiederbringen.
Großartige Geschichte. Ja, du sagst es gerade selber, ihr habt euch ja im Ethikunterricht auch getroffen und in der Jungen Union politisch engagiert, so als Teenager schon. Und du bist irgendwann später erst zum Glauben gekommen, hast dich taufen lassen als Erwachsener. Wie kam es dazu?
Ja, Jesus ist mein Hoffnungsmensch sozusagen. Also es war so, dass ich einfach, gerade weil ich mich stark engagiert habe in der Politik und so, gemerkt habe, kein Engagement der Welt wird diese Welt wirklich richten. Da war eine Hungersnot damals in Eritrea und mir ist dann klar geworden, diese Kinder kann ich nicht retten, egal wie viel ich mich engagiere. Und ich habe mich bis zur Erschöpfung damals schon, ich war Jugendgemeinderat, Junge Union und so. Und dann bin ich aber Gott sei Dank nicht ins Nichts gefallen, sondern da war eben jemand da und das war eben Jesus. Und so ist es bis heute, dass ich sozusagen spüre, dass es reicht, wenn ich tue, was ich kann. Vielleicht merkst du es auch jetzt. Es gibt mir sozusagen so trotz allem eine Heiterkeit. Ich gucke jeden Tag in den Hass. Ich kämpfe jeden Tag dagegen an. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass es sich lohnt, um jedes Leben zu kämpfen, dass es sich lohnt, dieses Leben zu lieben, dass es sich lohnt, einfach jeden Tag aufzustehen und das Beste zu geben. Und ich weiß, dass ich diese Welt nicht reparieren kann, aber alleine, aber auch nicht reparieren muss. Es sind unheimlich viele andere Menschen da, du zum Beispiel, und es ist aber auch Jesus da.
Das ist großartig, wie du das so erzählst. Jetzt bist du mit einer Muslimin verheiratet. Wie sieht eure Ehe aus, euer Familienleben? Von Weihnachten hast du schon erzählt, aber mit diesen beiden Religionen, die da mit am Tisch sitzen und das Familienleben gestalten.
Ja, es war eigentlich von Anfang an ganz dialogisch und immer wieder, wenn wir darüber erzählen, erzählen mir dann auch Leute, ja, bei uns evangelisch-katholisch war es auch so, ja?
Weil ja,
es war
genau.
Ja auch so, dass es ja früher man sich nicht vorstellen konnte, dass ein Wüstgläubiger und wie sie sich alle gegenseitig genannt haben, ja? Also da gab es ja auch die Riesenkonflikte. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Es geht dann, wenn man liebevoll miteinander umgeht, wenn man aufeinander hört, wenn man sich gegenseitig auch in Frage stellt. Also wir diskutieren viel und wir haben das von Anfang an gemacht und immer wieder am Gemeinsamen arbeitet. Wir haben so viel gemeinsam, den Glauben an Gott, die Wertschätzung von Tradition, von Familie. Wir entdecken nicht nur einander, sondern auch unsere Kulturen und Religionen immer wieder. Ja, Sarah ist selbstverständlich bei den christlichen Feiertagen dabei, ich bei den muslimischen. Ihre Eltern wohnen bei uns mit im Haus. Wir haben so ein Mehrgenerationenwohnen jetzt, unten die Schwiegereltern, wir in der Mitte, oben die Kinder. Und ich muss sagen, es ist das Leben. Im Islam gibt es Jesus auch, dort heißt er Isa im Koran, ist auch Al-Masih, ist auch der Messias, ist auch Wort von Gott, hat nicht die gleiche Bedeutung wie im Christentum, er ist nicht Gottes Sohn und so. Aber andererseits...
Schon ein zentraler Unterschied auch.
Ja, genau, aber im Judentum natürlich
genau
auch.
So. Genau.
Ja, also klar. Von dem her sozusagen, ich weiß, was mein Glaube ist, aber ich finde auch mit jüdischen, muslimischen, buddhistischen, Bahai, jesidischen Menschen, das ist ja mein Privileg. Ich darf mit so vielen Menschen eben zusammenarbeiten und immer das Gemeinsame sehen, eben Glaube, Liebe und Hoffnung.
Eben, du lebst zwischen diesen religiösen Welten.
Und Baubrücken.
Und baust Brücken. Michael, ein Datum in eurer Geschichte, auch Familiengeschichte und beruflich für dich, ein Einschnitt. Der 23. Dezember 2014, ein Tag vor Weihnachten, da gibt's einen Anruf. Der Ministerpräsident meldet sich bei dir mit einer Anfrage. Vorher Terroranschlag, also im Sommer davor schon, Terroranschlag des IS, Nordirak, Tausende ermordet, viele Frauen und Kinder versklavt, als Sexsklavinnen verkauft und die Anfrage, ob du nicht Menschen dort herausholen könntest, etwa 1000 Frauen aus dem Nordirak. Wie ist das gewesen?
Ja, es war tatsächlich, ich war im Staatsministerium, also ich war nicht zu Hause oder so, sondern es war so, dass quasi das Land beschlossen hatte, ein Sonderkontingent durchzuführen, bis zu 1000 jesidische Frauen und Kinder zu evakuieren. Und dann gab es eine Sitzung, wir hatten eigentlich alles vorbereitet, aber wo es hieß, es ist nicht durchführbar, der Bund, also der sagt, ihr könnt das machen, aber ihr müsst komplett eigene Leute darunter schicken, also eigene Landesbeamte, Angestellte des Landes Baden-Württemberg. Und dann sind wir also hochgefahren ins Staatsministerium, eine Abteilungsleiterin und ich, und haben mit dem Staatssekretär und dann auch mit dem Ministerpräsidenten gesprochen. Und ich habe das dann gesagt. Und also entweder wir brechen ab, oder wir geben auf, oder aber wir müssen es ins Staatsministerium holen. Das heißt volles Risiko. Wenn da jemandem was passiert, Herr Ministerpräsident, dann wird das Ihnen angerechnet werden. Und dann sagte er...
Also große Verantwortung, wenn man sowas macht.
Und dann sagte er, weil ich eben Religionswissenschaftler war und auch die Jesiden schon kannte, also dieses Volk der Engel, wie es auch genannt wird, die Religion der Engel. Und dann sagte er plötzlich, Herr Blume, würden Sie es denn machen? Und ich habe dann gesagt, also ich weiß noch, ich habe rausgeguckt, ich habe einen Weihnachtsbaum gesehen, der da geglitzert hat. Ich habe mir in dem Moment gedacht, wenn ich jetzt Nein sage, werde ich mir selber nie wieder glauben. Ja, wenn man so quasi,
du hast auch an Schindlers Liste gedacht.
An Schindlers Liste, 1000 Menschen retten, das ist ja sozusagen, wann wird man das mal gefragt im Leben? Aber ich habe zuerst natürlich meine Frau gefragt. Wir haben 3 kleine Kinder gehabt und das würde ja bedeuten, zum einen ist es eine irre Gefahr, und zum anderen wird sie faktisch 1 Jahr, 1,5 Jahre alleinerziehend sein, weil das wird brutal und war es dann auch. Aber sie hat es unterstützt, sie hat geweint. Sarah hat gesagt, sie schämt sich als Muslimin für das, was der islamische Staat tut. Ich glaube, das kann jeder christliche und jüdische Mensch nachvollziehen, dass man sich manchmal schämt für das, was im Namen des eigenen Glaubens passiert. Und hat mich dann unterstützt und so konnte ich dann...
Und dieses Gespräch habt ihr an Weihnachten geführt?
Haben wir an Weihnachten geführt. Also die Kinder waren im Bett dann am Vorabend. Da habe ich gesagt, du Schatz, wir müssen uns kurz zusammensetzen. Der Ministerpräsident hat eine Frage an mich. Und so war dann das Weihnachtsfest besonders intensiv. Die Kinder haben es natürlich gar nicht verstanden, warum wir sehr bewegt waren. Aber es war quasi klar, ich werde in den Irak gehen und werde ein Team zusammenstellen. Und auch, um jetzt hier sozusagen auch mal was Gutes wieder zu erwähnen. Ich habe nur 14 Leute fragen müssen, um 12 Freiwillige zu finden. Und Christen, Muslime, Jesiden.
Die da mitgehen und mit anpacken.
8 Frauen, 4 Männer. Mhm. Mein Glaube in das Gute, ich sehe das Böse, natürlich, ja, wenn man sich mit einer Terrororganisation anlegt. Aber wenn du auf die Leute zugehst und wenn du sagst, ich brauche dich mit deinen Fähigkeiten, deine Sprachkenntnisse oder deine Verwaltungskenntnisse oder auch deine Kenntnisse.
Gehen Sie mit.
Sie gehen mit.
Lassen Sie sich ansprechen. Wir könnten das jetzt vertiefen. Du warst unterwegs, du warst im Irak, hast versucht, Brücken zu bauen. Es war viel mit Reisen verbunden, mit Organisieren. Und es sind tatsächlich ja über 1000 Menschen, Frauen und Kinder nach Baden-Württemberg gekommen. Dabei war auch eine spätere Friedensnobelpreisträgerin, Nadja Murad.
Genau. Also es sind insgesamt 1100 Frauen und Kinder, 1000 nach Baden-Württemberg, 100 in 2 andere Bundesländer, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, haben wir nochmal ein extra Flugzeug gechartert, weil natürlich, wir haben uns als Motto genommen, jedes Leben zählt. Also nicht gucken, wo können wir nicht helfen, sondern wem können wir helfen. Und eine Jugendliche damals, die mich auch gefragt hat, wenn sie in Deutschland ist, ob sie dann schweigen muss. Und ich dann dachte dann so, nein, weil... sehr gut, wenn du auf dich aufpasst, aber bei uns gilt ja die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gilt auch für Nichtdeutsche. Also du darfst in Deutschland, niemand darf dir das Wort verbieten. Und während wir dann noch im Irak waren, sehe ich sie dann plötzlich bei der UNO. Gemeinsam mit Professor Kieselhahn, das war unser Traumapsychologe, der ist dann schnell mitgeflogen, was ich sehr, sehr gut fand, um sie auch zu unterstützen. Und sie hat dann dort vor der UNO ausgesagt, sie wurde UN-Sonderbotschafterin und als sie dann den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat sie Ministerpräsident Kretschmann und mich auch eingeladen. Dann waren wir bei der Nobelpreisverleihung auch dabei. Eine tolle junge Frau, die ganz viel verloren hat. Viele Jesidinnen und Jesiden haben das, aber die auch sagt, ich bin kein Opfer, ich bin eine Überlebende. Survivor, das kennen wir auch vom Holocaust, dass manche quasi Überlebende dann gesagt haben, ich kann diesem ganzen Geschehen keinen Sinn geben, aber ich kann es ihm abtrotzen. Ich habe überlebt und ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Und diese Stärke, das hat auch die Nadja.
Ja, diese Haltung auch zu vermitteln, eben ich bin kein Opfer, sondern Überlebende und lass uns deswegen weiterleben und das Leben gestalten.
Und lass uns anderen Mut machen. Also,
Michael, du hast diesen Auftrag bekommen. Das hieß ja im Grunde, ich sag's mal ein bisschen dramatisch, einmal durch die Hölle zu gehen und Menschen damit rauszuholen. Jetzt bist du mit Antisemitismus konfrontiert. Das ist dein Alltag, dein Beruf. Und dieses Phänomen Antisemitismus, du hast es vorher schon so ein bisschen angedeutet, es ist ja etwas über Jahrhunderte, eigentlich Jahrtausende, gibt es dieses Phänomen. Es gibt es von links, von rechts, es gibt es in islamistischer Form. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich, dass uns das immer wieder und immer wieder neu begegnet?
Also in einem Wort ist es Bildungsneid. Es ist wie gesagt so, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung. Ja, also die Tora, jede Tora-Rolle, jede rabbinische Tora-Rolle besteht aus 304.805 handgeschriebenen Alphabetbuchstaben. Ja, wenn Jesus sagt, dass sich kein Jota am Gesetz des Moses ändern soll, meint er genau das. Der kleinste Buchstabe des J darf in der Tora nicht verändert werden. Jeder Buchstabe muss an seinem Platz sein. Und das begann mit dem Judentum. Und da entsteht auch der Begriff der Bildung. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Mhm. Und über Maimonides kommt das zu uns, Meister Eckhart, in die deutsche Sprache.
So ein bisschen geschichtlich jetzt.
Ja, sozusagen. Und dadurch diese Idee, dass wir einmal in einer Welt leben werden, in der jedes Kind lesen und schreiben lernt. Also Jesus selber ist Sohn eines Handwerkers, aber er kann im Alter von 12 Jahren lesen und schreiben. So gut, dass er 3 Tage mit den Schriftgelehrten in Jerusalem nerdet. So, und das ist quasi das Positive. Ja? Du hast heute 0,2% der Weltbevölkerung sind jüdisch, nur 15, 16 Millionen Menschen, aber über 20% aller Nobelpreise, die jemals verliehen worden sind. Ja, es ist die erste Bildungstradition. Nachteil, bei allen anderen Traditionen, wenn du an einen Rassisten denkst oder einen Sexisten oder eine Antiziganistin, die fühlen sich alle überlegen. Ja? Ein Sexist sagt, ich bin mehr wert als Frauen. Ein Rassist sagt, ich bin mehr wert als Menschen
als
miteinander.
Die
einzige Form, wo sich die Leute unterlegen fühlen, ist der Antisemitismus. Antisemiten glauben, Juden sind schlauer, mächtiger, sie kontrollieren alles. Deswegen die
ganzen Verschwörungserzählungen.
Genau, ja. Verschwörungsmythen sind immer damit, ist quasi Rassismus.
Ist immer die gleiche Geschichte oder in verschiedenen Varianten.
Und die sind immer schuld. Ja. Und ob das eine Covid-19-Pandemie ist, ein Krieg, eine Wirtschaftskrise, immer sind die Juden schuld, ja, in der Beziehung, egal was schief läuft, immer, man hat quasi einen Sündenbock, auf den man alles abladen kann. Und die meisten Antisemiten glauben von sich selber nicht, dass sie böse wären, sondern sie glauben, sie verteidigen sich ja nur. Sie glauben sozusagen, sie müssen das ja tun. Und manche gehen dann bis zur Gewalt oder bis zur Mordbereitschaft. Und das hast du links, das hast du rechts, das hast du libertär, das hast du religiös, säkular. Wir haben heute sogar Antisemitismus in Ländern wie Südkorea oder Japan, wo es niemals jüdische Gemeinden gegeben hat, sondern durch das Internet kannst du heute auf der ganzen Welt diese Verschwörungsmythen anzapfen und da kannst du dir vorstellen, was im Irak los
ist. Es ist ja auch immer gut, wenn man einen Schuldigen hat und selbst wenn das ein Phantom ist, ja, wenn es gar keine persönlichen Begegnungen gibt.
Ganz genau. Weißt du, das ist ja das Kreuztragen, wie ich es vorher gesagt habe, sozusagen selber Verantwortung auf sich nehmen, sich selber in Frage stellen, für positive Werte einstehen, Demokratie, Menschenwürde und so weiter, Bildung, ja, das ist ja recht anstrengend. Die Leute, die in diesen Dualismus zurückfallen oder einfach sagen, an allem sind die anderen schuld. Und plötzlich ist eine Pandemie. Nein, ich brauche keine Maske tragen, weil es sind ja die Verschwörer schuld. Wenn wir die wegmachen, dann verschwindet das Virus wieder. Oder ich brauche ja gar nicht mich zu fragen, warum die Ehe gescheitert ist. Ja, nur sie war schuld. Oder was stehst du sozusagen? Der Dualismus bietet den Leuten vermeintlich einfache Erklärungen, entlastet sie vermeintlich. Aber in Wirklichkeit stürzen die Menschen natürlich immer tiefer ab. Ich habe noch keine glücklichen Antisemiten getroffen. Antisemiten...
Ist übrigens auch ein schöner Satz.
Ja.
Oder ein entlarvender Satz.
Ja. Weißt du, die Leute auch, die mich trollen oder haten, jeden Tag Hassmails schicken, wenn ich dann mit denen ins Gespräch komme oder wenn ich die dann sehe oder treffe oder wenn mir über die berichtet wird, manchmal kommen sie ja auch vor Gericht oder so, das sind nie glückliche Menschen.
Wir könnten jetzt, Michael, noch viel reden über die Rechten und die Linken und die Islamisten. Aber lass uns mal über uns selber reden, also über die christliche Gemeinschaft, über Kirchen und Gemeinschaften. Antisemitismus, welche Rolle haben die Kirchen gespielt im Antisemitismus? Was müssen wir als Christen und Christinnen lernen?
Also erstmal großen Respekt, weil normalerweise erlebe ich das so, dass alle immer nur über den Antisemitismus der anderen reden wollen. Ja,
ja,
also,
das könnten wir entfalten.
Rechte wollen über linken Antisemitismus, ja. Linke über Rechte, Muslime über christlichen Antisemitismus, Christen über muslimischen Antisemitismus.
Ja, lass uns mal bei uns bleiben.
Das finde ich beeindruckend. Ja. Ja, es ist natürlich so, dass wir, also man spricht von der Judenfeindschaft in der Antike, da gab es auch schon, wurden Tempel zerstört und so weiter und es gibt schon viele dieser Vorurteile, Ressentiments. Mit dem Christentum kommt dann quasi ein Konflikt dazu.
Dass Wo siehst du ihn heute?
Ja, das sozusagen zum Beispiel die Gottesmordhypothese und so, dann Luther, dann haben wir das Ende vom Antijudaismus. Luther erkennt die Taufe noch an, aber dann wird es antisemitisch. Antisemiten ist es egal, ob Leute getauft sind. Ja, die töten dann auch zum Beispiel Edith Stein, ja, eine katholische Nonne, oder Roma und Sinti, die Christen.
Also früher hatte man gesagt, um es kurz zu erklären, wenn du getauft bist, bist du Christ.
Genau.
Und das wurde dann aber auch nicht mehr anerkannt, weil das jüdische Wesen sticht die Taufe aus.
Du bist
aus,
ein
sozusagen.
Kind des Sem, wenn du dann jüdische Vorfahren hast oder ein Kind des Ham. Islam, wenn du schwarze Hautfarbe hast, und dann war es auch egal, ob du getauft warst, es wurde nicht mehr anerkannt.
Würden jetzt aber und heute jetzt wenige quasi, behaupten, zum Glück, in
genau.
der Kirche.
Und deswegen, also meine Bitte an die Kirchen ist, darüber zu sprechen, aufzuklären, den Noah-Mythos zu entdecken, der Regenbogen. Das ist in der jüdischen Tradition unglaublich wichtig. Der erste Bund mit Gott, der allen Menschen gilt, der Vielfalt gilt. Es ist überhaupt kein Zufall, dass Menschen mit Regenbogen rumlaufen. Das ist ein biblisches Symbol. Und es wurde in Europa nach dem 30-jährigen
Sintflutgeschichte.
Sintflutgeschichte. Also wir brauchen jetzt wieder Hoffnungsgeber, Noah-Mythos und Solarpunk sozusagen. Also auf der einen Seite Leute, die ihre eigenen Mythen verstehen, die die Bibel verstehen, und auf der anderen Seite Leute, die aber auch von Zukunft eine Hoffnung haben. Und da brauchen wir die Kirchen dringend. Wir werden zwar weniger als Christinnen und Christen, aber in der Geschichte waren es oft die besten Zeiten, wo wir wenige waren, aber dafür Hoffnung ausgestrahlt haben.
Jetzt gibt es auch historisch gesehen so Dinge wie die Judensau, die sogenannte, ja, an Kirchengebäuden. Ja. Also alte Bilder, die antisemitischen Ursprungs sind, aber die noch da sind. In Gebäuden, in Kunstwerken, die zu unserer Kultur gehören. Was sollen wir machen?
Ja, in Wittenberg war ich selber, diese Judensau.
Große Debatte.
Und also ich kann von mir aus sagen, ich kann nicht in einer Kirche beten, in der Hass und Hetze gegen andere Menschen, ja, gegen Juden oder auch gegen Frauen oder so etwas, sondern solche Sachen gehören meines Erachtens nach in ein Museum. Sie sollten nicht im Sinne versteckt werden, sie gehören zu unserer Geschichte. Aber für mich sind Kirchen tatsächlich heilige Orte, und ich finde, den Gedanken, an einem Ort zu beten, wo andere Menschen ihre Würde abgesprochen wird, ist für mich als Christ unerträglich. Ich will nicht, dass der Staat das erzwingt. Das fände ich ganz falsch, sondern wir Kirchen selber.
Von uns aus.
So ist es.
Ist auch das Stichwort Aufarbeitung. Sollten wir... Ja, wann ist Aufarbeitung zur Genüge getan? Manche sind auch müde und sagen, ach, jetzt kommt er wieder daher und jetzt kommt so eine Cancel-Kultur, die da... was ist das richtige Maß, um mit den Dingen angemessen umzugehen?
Naja, in dem Begriff Aufarbeitung, früher hat man auch gesagt Vergangenheitsbewältigung, da war ja so der Wunsch dabei, das soll irgendwann mal aufhören. Ich würde eher sagen,
das geht nie, ne?
Wir leben immer aus der Geschichte, aber das heißt ja nicht, dass wir nur das Negative sehen. Gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Ich kann mich ja kritisch mit Luther auseinandersetzen und dann aber Bonhoeffer zum Beispiel anerkennen. Ja. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, weg vom nur negativen Blick. Ich verstehe das. Auch viele Jüdinnen und Juden sind genervt, wenn sie nur mit Leichenbergen und nur als Opfer wahrgenommen werden.
Auch das ist wiederum eine wichtige Perspektive.
Ja.
Ne, dass
das
Jude sein nicht festgelegt wird auf die Shoah und auf Leidensgeschichte.
Und natürlich, wir haben in der Kirche eine Geschichte von Antisemitismus, Rassismus, Sklaverei, Frauenfeindlichkeit. Aber wir haben in jeder Generation auch immer ganz tolle Menschen. Also Antoinette Brown Blackwell kennt leider bei uns kaum jemand. Das war die erste Pastorin in den USA, die erste Pfarrerin. Und die hat ein ganz tolles Buch über Evolutionsforschung geschrieben, das sie an Darwin geschrieben hat. Sie hat ihm aufgezeigt, du hast die Rolle der Frauen unterschätzt, im Tierreich und bei den Menschen. Ist eine großartige Theologin gewesen, 19. Jahrhundert, die kennt niemand. Und ihre Lebensgeschichte ist so toll, die müsste verfilmt werden. Das heißt also, meine Bitte an Kirchen ist nicht, den ganzen Tag hier die Sünder und die Leute zu peitschen, bis sie keine Lust mehr haben, sondern im Gegenteil, ihnen zu helfen, das Gute und das Schlechte zu unterscheiden. Und wir haben in der christlichen Tradition viel, mit dem wir uns kritisch auseinandersetzen müssen, aber zum Beispiel alleine Bonhoeffer, den ich gerade erwähnt habe, und von hohen Mächten wunderbar
von
geborgen.
Guten Mächten.
Von guten Mächten. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist zum Beispiel ein Lied, das ich auch manchmal anhöre, wenn ich nicht mehr kann. Mhm. Wo ich mich erinnere, der Mann hat es geschafft, in der Zelle vor seiner Hinrichtung Hoffnung zu haben. Wer sind denn dann wir, dass wir die Hoffnung aufgeben dürfen?
Michael, das ist überhaupt eine Frage, wenn du sagst, so, wenn ich nicht mehr kann, wie gehst du mit dem ganzen Hass um, der dir geschickt wird? Du kriegst Hassmails. Ich meine, du kannst mal ein Zitat aus dem Giftschrank auspacken, den du zu Hause hast, was du so geschrieben bekommst, was du gesagt bekommst. Wie lebst du persönlich damit?
Ja, also das ist sozusagen leider inzwischen Teil meines Alltags. Ja. Ich kann auch nicht mehr einfach Bahn fahren und bei Veranstaltungen ist immer ein Sicherheitskonzept dabei.
Du lebst mit Polizeischutz.
Ne? Ja, also das ist sozusagen, ich bin froh, dass ich nicht gewusst habe, wie heftig das wird, weil es ist schon, und es sind jeden Tag, also ich sei selber Antisemit, meine Frau sei bei der Hamas, wir würden unsere Kinder missbrauchen, ich sei pädophil, wir würden die Kinder radikalisieren. Also quasi die Leute, diese Trolle und Hater, versuchen immer das zu finden, was dir wehtut.
Und zwar auf der persönlichsten Ebene.
Auf der persönlichsten Ebene. Und sie gehen quasi in alle Bereiche, auch ihr werdet höchstwahrscheinlich irgendwelche Hassmails bekommen, allein wenn ich hier ausgestrahlt werde. Das sind Radikale der unterschiedlichsten Seiten. Es sind Islamisten, es sind manchmal christliche Fundamentalisten, es sind Rechtsextreme ganz viele. Es ist aber auch zum Beispiel welche aus Israel, die sagen, es sollen gar keine Juden mehr in Deutschland leben. Alle Juden sollen Deutschland verlassen und gefälligst ins Westjordanland ziehen. Also durch das Internet kannst du halt heute von jedem Ort der Welt aus Hass verbreiten. Und wenn es dann, das heißt, ich muss das auch wirklich sagen, Leute, wenn ihr Brückenbauer sein wollt, und das wäre gut, wir brauchen mehr Brückenbauer, niemand geht da ohne Hass raus. Wer versucht, Menschen zusammenzubringen, Friedensstifter zu sein, der muss damit rechnen, dass er gehatet wird.
Aber wie gehst du dann damit um? Also hilft dir erst, dieses Lied zu singen guten Mächten wunderbar geborgen?
Ja, also mir hilft der Glaube. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dann habe ich eine wunderbare Familie, ich habe tolle Freunde, ich habe ein ganz starkes Team, Polizistin dabei, Juristen dabei, die passen gut auf mich auf. Am Ende des Tages sage ich dann auch, hey Leute, ich habe im Irak keine Angst gehabt, dann fange ich in Baden-Württemberg nicht damit an.
Das ist ein Satz. Ja, du, großartig, dass es Menschen wie dich gibt, die das so mit, die Leidenschaft sprüht ja aus allen Knopflöchern. Micha, zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Vor dir steht ein Glas. Ich bitte dich, das mal herzuziehen. Und da sind lauter bunte Lose drin. Zieh mal eines raus. Lies es vor kommentiere es. Es kann irgendein Satz sein, ein Bibelspruch, irgendein Glückskekswort, ein Philosophenzitat. Irgendwas mit Hoffnung hat es zu tun in aller Regel.
Ja, von Pearl Buck. Die Hoffnung aufgeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preisgeben. Das würde ich genau so unterschreiben. Und ich glaube, das ist ja auch die Noah-Geschichte. Also Gott hat die Sintflut geschickt. Er verspricht uns, mythologisch gesehen, dass er nie wieder eine Sintflut schicken wird, aber er entlässt uns nicht aus der Verantwortung. Die Klimakrise verursachen wir ja selber. Die Kriege, die fossile Finanzierung, dass wir Öl und Gas aus Russland, aus Iran, aus Katar, das sind wir. Das heißt, wenn wir die Hoffnung aufgeben, geben wir auch die Zukunft auf. Wir haben einen offenen Horizont vor uns, aber was wir aus dem machen, das ist deine Verantwortung, meine und die von allen, die uns zuschauen oder zuhören.
Ja, es geht um Zukunft und es geht auch um das Heute. Ich meine, ohne Hoffnung musst du gar nicht aufstehen.
Richtig,
ne? Du kannst eigentlich liegen bleiben, was du jetzt gerade noch sagst. Es ist ja im Grunde so, dass wir, du hast das an anderer Stelle auch schon gesagt, wir finanzieren ja im Grunde nicht nur die Klimakrise mit, sondern auch den Antisemitismus und auch manche diskriminierenden Systeme. Unser Wirtschaftssystem ist darauf mit ausgerichtet. Das sind ja Zusammenhänge, die sind so groß. Was kannst denn du als kleiner Beauftragter, also du hast eine große Reichweite, aber was kannst du denn dagegen tun? Hast du nicht manchmal dieses Ohnmachtsgefühl?
Ja, also natürlich, das ist das Schicksal von einem Beauftragten, dass er ständig warnt. Ich habe zum Beispiel in der Debatte damals schon 2019 habe ich dringend gewarnt und habe gesagt, bitte Regierung Netanyahu, erlaubt nicht, dass Katar Geld in den Gazastreifen schickt. Mhm. Das war eine falsche Entscheidung von Netanyahu, wo er gesagt hat, wir haben das im Griff und hat Katar erlaubt, quasi Geld in den Gazastreifen zu bringen, über den Flughafen. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch heute in Israel sehr kritisch diskutiert wird. Er hat es eben nicht im Griff gehabt. Und das sind also Dinge, man warnt ständig und oft wird man nicht gehört. Aber auf der anderen Seite schreiben mir auch Menschen, oder ich habe zum Beispiel im Landtag von Baden-Württemberg, habe ich dann gesprochen von erneuerbaren Friedensenergien, dass wir müssen unser Wirtschaftssystem umbauen, soziale und ökologische Marktwirtschaft. Wir müssen aufhören, die Kosten zu externalisieren, die Welt zu quälen, Tiere zu quälen, das Klima zu vergiften, weil wir mit Öl und Gas in Staaten, wo du viel Öl und Gas hast, und das ist ganz egal, ob christlich oder muslimisch, Russland, Iran, Venezuela, Saudi-Arabien, entstehen nie Demokratien, sondern wenige kontrollieren die Ressourcen und unterdrücken damit die anderen und werden dann aggressiv. Und wir finanzieren das. Leute, wir finanzieren das. Das heißt, wer was tun will für den Frieden, der möge heute damit anfangen, sich zu überlegen, wo kann ich ein Elektroauto, weniger Fleisch, eine Wärmedämmung. Niemand kann alles, aber jeder kann etwas für den Frieden tun.
Erneuerbare Friedensenergie.
Erneuerbare Friedensenergie.
Auch ein schöner Begriff. Michael, was unterscheidet Hoffnung von einer Utopie?
Also Utopie ist ja der Nichtort, ja? Also den gibt es gar nicht, während ich glaube, Hoffnung, Jesus hatte Hoffnung. Ja, aber
Hoffnung gibt es.
Genau. Und ich glaube auch, dass der Ort, den er uns versprochen hat oder den er den Menschen eröffnet hat, kein Nichtort ist. Ja? Also von dem her ist das für mich ein Unterschied. Eine Utopie, das ist quasi, das ist ein Fantasiegebilde, da weiß ich auch, ja, dass es das unter Umständen gar nicht gibt, aber eine Hoffnung, die geht tiefer. Eine Hoffnung ist, ich weiß nicht, ob und wie die jenseitige Welt ausschaut. Ja? Das wisst nur ihr Theologen.
Ja, genau.
Genau, ja. Aber ich weiß, dass ich die
Gut,
Hoffnung
dass du fragst,
haben.
Ja.
Ja, genau. Ich weiß, dass ich die Hoffnung oder dass wir die Hoffnung haben dürfen, gemeinsam mit allen Menschen guten Willens, dass es einen liebenden Gott gibt.
Michael, du hast so viel Schweres, was du bewegst. Du hast einen Glauben, der dich trägt. Das spürt man. Wie bleibt dein Humor erhalten in all dem? Du hast ja auch Kabarettstücke geschrieben und du bist ein kreativer Typ. Konnten wir jetzt gar nicht so groß drüber sprechen. Wie hältst du dir das Lachen lebendig?
Was bleibt uns denn übrig? Nein, und ich glaube sozusagen, das ist etwas, was ich jetzt von anderen Kulturen ein bisschen mitgenommen habe. Bei uns im Schwäbischen sagt man ja nicht geschompfe, ich glaub nur.
Man geht zum Lachen in den Keller.
Man geht zum Lachen in den Keller. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, da dürfen wir dürfen ja inzwischen auch mal draußen essen. Ja, das war ja auch früher so, dass man nur, da hat man sich nicht getraut.
Selbst aber, die Maultasche darf man ins Freie. Ja,
so. Und inzwischen ist sogar manchmal Public Viewing erlaubt und so.
Also, sogar sowas.
Sogar wir dürfen uns ja weiterentwickeln.
Auf dem Stuttgarter
Ich habe gehört, dass man inzwischen bei uns sogar Früchte aus anderen Ländern genießen darf. Also im Ernst, ich glaube, unsere Kultur ist großartig und toll, aber was den Humor angeht, dürfen wir auch dazulernen und wir wissen es, das heißt aus der jüdischen Tradition, mit ab 40 wird der Schwabe weise und dann würde ich sagen, dann darf er auch mal über sich lachen.
Es ist irgendwie ein Phänomen, Michael, dass wir über so gravierende und so schwerwiegende Dinge reden können, wie Antisemitismus und wie große Nöte, auch über Terrorismus. Und doch haben wir in der Folge unseres Podcasts auch viel gelacht. Das ist auch ein Geschenk.
Absolut.
Danke, dass du da bist. Ich habe dir zum Schluss noch drei Satzanfänge und ich bitte dich, diese zu vollenden. Erster Satz: Der Glaube an Gott ist dann eine heilsame Kraft, wenn...
Wenn er mir die Kraft für ein Dennoch zu Glaube, Liebe und Hoffnung gibt.
Für mich ginge ein kleiner Traum in Erfüllung, wenn...
es Frieden in Israel und den Nachbarstaaten gibt.
Und letzter Satz: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn...
jedes Kind und jedes Leben ist es wert, dass wir uns für Menschenwürde und Bildung einsetzen.
Danke, dass du das tust. Du bist hoch engagiert in Politik, in Bildung, in Medien, in Wissenschaft und,
du ja auch.
Und im Leben.
Ja,
umso schöner, dass wir miteinander sprechen konnten. Irgendwie denke ich, es war nicht das letzte Mal.
Sehr, sehr gerne. Danke für deine Arbeit und Gottes Segen.
Das wünsche ich dir auch. Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt, dass ihr gesegnet euren Weg weitergeht. Ich wünsche euch ein Stück Himmel im Herzen und dann viel Freude beim Weltverändern.